Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Wer joggt, trainiert der Körper und Muskulatur. Und wer Gehirnjogging macht, trainiert also logischerweise das Hirn. Inzwischen gibt es sogar Computerprogramme, um das Hirn auf den Trab zu bringen. Und ob die Programme wirklich etwas bringen, das sagen wir auch heute in der Sendung. Und weiter geht es um Geld, um gespartes Geld. Wir stehen vor der nächsten Rezession, sehe ich hier auf dem Börsenmagazin Stocks. Krise lässt Vermögen schmelzen, Schaffhäuser Nachrichten oder Euro-Krise ist nur Spitze des Eisbergs, Tanz am Sonntag. Das sind alles Zeitungsschlagzeilen von den letzten Tagen und euch auf der Straße glaubt man nicht unbedingt, dass die Krise schon vorbei ist.
Nein, überhaupt nicht. Da könnten schon ein bisschen mehr geben, weil Banken gehört mir, dass sie reich sind, die könnten aber schon ein bisschen mehr Zins geben.
Das sagen die Menschen, wenn man sie fragt, ob sie denn mit dem Zins, was bekommen, zufrieden sind. Wer ein bisschen auf der Seite hat, der will das darum möglichst in Sicherheit bringen. Da spielt dann der Zins plötzlich gar nicht mehr so eine riesen Rolle. Die Frage ist aber, wo ist mein Geld sicher? Und genau das wollen wir wissen vom Finanzexperten Giulio Vitarelli vom Vermögenszentrum. Das Gespräch, das wird Yvonne Hafner.
Giulio Vitarelli, interessant ist ja, wenn man jetzt eben die Leute auf der Straße fragt, was sie im Moment mit dem Geld machen, dann kommt als erste und häufigste Antwort, ich tue es auf die Bank, ich habe es auf der Post. Was sagt ihr, ist jetzt das gescheit, wenn man im Moment sein Geld auf dem Sparbüchlein lässt?
Also vom Grundsatz her kann man sicher sagen, das ist wahrscheinlich etwas vom Sichersten, was man im Moment machen kann, weil auf der Bank hat man eine Einlagensicherung von 100'000 Franken. Bescheiden ist aber der Zins, den man kriegt. Es gibt zwei Arten von Konti, vom Grundsatz her. Man redet von einem Privatkonto, wenn man keine Rückzugslimite hat. Das heisst, man hat jederzeit die Verfügbarkeit über das Geld. Oder man redet dann von einem Sparkonto, wenn man Rückzugslimite oder Kündigungsfristen hat. Dafür hat man auf diesen Konti mit Rückzugslimite, also vom Sparkonto, ein bisschen höheren Zins. Der ist im Moment vielleicht zwischen 0,25 und 0,5%, also sehr bescheiden.
Und auf dem Privatkonto, nehme ich an, gibt es noch weniger Zins?
Dort gibt es definitiv noch weniger Zins.
Also das Geld auf dem Konto haben, das ist sicher, aber man muss im Moment damit leben, dass es sehr wenig Zins gibt, wie ihr gesagt habt. Wo gibt es denn mehr Zins und ist es trotzdem noch sicher mein Geld?
Sehr beliebt bei den Leuten ist auch eine Anlage bei der Bank. Das sind sogenannte Kassenobligationen. Das heisst, man tut der Bank ein Darlehen geben, lehnt also das Geld der Bank aus für eine im Voraus bestimmte Zeitdauer. Man macht dann ab, man gibt das Geld für 2 Jahre. Das Geld ist dann 2 Jahre fest bei der Bank angelegt und kriegt dann dafür einen Zins.
Kassenobligation, also beliebt, im Moment auch nicht so attraktiv, nehme ich an, wenn es um den Zins geht?
Nein, im Moment sind wir, wenn wir eben das Geld 2 Jahre zum Beispiel bei der Bank parkieren tut, sind wir dann irgendwo bei 0,5 bis 0,7%. Wenn man ein bisschen längere Dauer wählt, also 8 Jahre zum Beispiel, dann sind wir irgendwo zwischen 1,5 und 2%, je nach Anbieter.
Also dort auch nicht gerade rosig. Es gibt aber jetzt noch andere Obligationen, wie Bundesobligationen zum Beispiel oder Unternehmensobligationen. Was ist jetzt da der Unterschied zu einer eben sogenannten Kassenobligation?
Vom Grundsatz her ist es das Gleiche, also man lehnt auch jemandem Geld aus. Der Unterschied ist, dass man es nicht der Bank auslehnen tut, sondern man tut es zum Beispiel am Bund, also der Schweizer Eidgenossenschaft auslehnen, oder man tut es an einem Unternehmen auslehnen. Ein wichtiger Unterschied zu den Kassenobligationen ist auch, und das erachte ich als Vorteil, dass Bundes- oder Unternehmensobligationen jederzeit gehandelt werden können. Das heisst, sie können über Börse gekauft oder verkauft werden.
Also Kassenobligationen, die kann ich weniger oder kann ich gar nicht handeln, die habe ich einfach. Wir haben auch gesehen, bei der Kassenobligation Zinsen sind sehr, sehr dürfig. Wie sieht es jetzt aus eben bei sogenannten Unternehmens- oder Bundesobligationen? Wie sieht es aus, das Zinsumfeld dort?
Ein Faktor, der den Zins bestimmt, auch bei Bundes- und Unternehmensanleihen oder Bundes- und Unternehmensobligationen, wie sie auch heissen, ist die Sicherheit vom Schuldner. Das heisst, die Sicherheit von demjenigen, der ich das Geld auslehnen tue. Und da ist klar, dass wenn ich das Geld dem Bund gebe und nicht einer Unternehmung, dann habe ich mehr Sicherheit. Das heisst, ich habe dann auch weniger Zins. Das bedeutet, dass wenn ich entsprechend mehr Risiko eingehe, also eine unsichere Unternehmung auswähle, wo ich mein Geld auslehne, dann habe ich auch die Möglichkeit, einen höheren Zins zu kriegen.
Und wir sind ja jetzt beim Thema Sicherheit, das würde heissen, eben Bundesobligationen, zum Beispiel von der Schweiz, wie sieht es dort aus, in dem Fall auch fast nichts?
Also dort habe ich im Moment, wenn ich mit 10 Jahren verpflichte, also eine 10-jährige Bundesobligation kaufe, dann bin ich dort irgendwo zwischen 1,3 und 1,5% Grössenordnung. Am Schluss bleibt dort noch Steuern und Kosten auch nicht wirklich viel übrig.
Du hast es vorher erwähnt, sogenannte Obligationen, die gelten als sicher. Was macht sie denn sicher? Warum sicher?
Obligationen gelten als sicher immer relativ betrachtet, wahrscheinlich im Vergleich zu Aktien zum Beispiel. Warum ist das so? Weil Obligationen sind Fremdkapital bei einer Unternehmung, Aktien sind Eigenkapital. Wenn es jetzt einer Unternehmung nicht so gut geht, dann muss die Unternehmung zuerst auf das Eigenkapital zurückgreifen und das Fremdkapital zurückzahlen. Und darum ist auch eine Obligation sicherer als zum Beispiel eine Aktie.
Sicherheit ist ja aber auch immer eine Abschätzung in dem Sinn, wie schätze ich die Wahrscheinlichkeit ein, dass mir jemand mein Geld zurückgibt. Wir haben es vorher erwähnt, bei sicheren Anlagen wie jetzt Obligationen gibt es im Moment fast keinen Zins. Darum sagen sich viele Leute auch, mach einfach kurzen Prozess, wie zum Beispiel die Dame da.
Also ja, in der heutigen Zeit, ich tue sie safe, tut mir leid. Dort gibt es keine Abzüge und es bleibt dort und es weiss niemand etwas davon.
Giulia Vitarelli, wir haben jetzt vorher gehört, das Geld in den Tresor, man gehört zum Teil auch daheim unter die Matratze stecken. Ist das ratsam?
Also man geht einfach andere Risiken ein, wenn man das Geld unter die Matratze tut. Das heisst, man hat andere Gefahren, zum Beispiel, dass es einem gestohlen wird. Im Tresor hat man einfach keinen Zins, plus hat man Kosten für die Tresormiete, die man berücksichtigen muss.
Das muss man in dem Fall auch noch mit einberechnen. Die Leute kaufen zum Beispiel, das hört man häufig auch wieder in unsicheren Zeiten, auch Gold. Das wäre eine andere Variante. Nicht zuletzt darum, weil man hofft, dass Gold nicht Wert verliert, eben wie zum Beispiel Banknoten. Es ist ja ein realer Wert, es ist ein Edelmetall. Wie sieht jetzt das aus? Gold, ist das eine Alternative?
Nein, es ist tatsächlich so, dass Gold im Moment sehr beliebt ist. Man muss einfach aufpassen, weil Gold wird in US-Dollar gehandelt. Das heisst, wenn man Gold kaufen tut, kauft man automatisch auch die Währung US-Dollar und man hat das Risiko, dass entsprechend, wenn der Dollar an Wert verliert, entsprechend auch das Gold, das man gekauft hat, an Wert verlieren tut. Zusätzlich muss man bei Gold berücksichtigen, dass es eben ein Edelmetall, ein Rohstoff ist und Edelmetall und Rohstoff schwanken zum Teil sehr stark. Gerade ein Beispiel in der letzten Woche, wo die Aktienmärkte wieder ein bisschen angezogen haben, hat das Gold innerhalb von 3-4 Tagen etwa 3-4% verloren.
Würdet ihr jetzt trotzdem sagen, um noch so eine Einschätzung geben oder einen Tipp, soll man denn jetzt Gold kaufen oder nicht?
Ich finde, in der heutigen Situation als Beimischung im Gesamtvermögen macht ein Teil Gold sicher Sinn, gerade wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht in einigen Jahren von Geldentwertung ausgehen müssen.
Und mit Beimischung meint ihr ja, dass man nicht alles Geld in dem Sinn so in Gold anlegen, sondern verteilen. Spannend ist jetzt auch, wenn man die Leute auf der Straße fragt, was man so machen mit dem Geld, dass es sicher ist. Die Leute in der Schweiz setzen offenbar sehr gerne auch auf die eigenen vier Wände.
Ja, ein Haus kaufen.
Ja, also, wenn man genug hat, dann würde ich in eine Hypothek investieren, ich persönlich. Ja, weil der Schweizer Grund ist immer noch das, was am sichersten ist.
Also ein eigenes Haus, eine Eigentumswohnung, so ein bisschen als sicherer Ort für sein Geld, ist das ratsam?
Das ist im Moment auch sehr beliebt, weil wir aufgrund von der tiefen Zinsen nicht nur auf der Aktivseite, wie wir es gesehen haben, bei den Konti, sondern auch auf der Passivseite, also bei den Hypotheken, sehr tiefe Zinsen haben. Das heisst, Leute können sich sehr günstig finanzieren und kaufen entsprechend auch Immobilien. Man muss aber berücksichtigen, gerade bei tiefen Zinsen steigen in der Regel die Immobilienpreise. Das heisst, wir haben heute eher hohe Immobilienpreise. Zudem ist der Immobilienwert in Zukunft immer sehr stark abhängig von der Lage, wo die Immobilie ist. Also wenn wir jetzt eine Immobilie irgendwo in Zentrumsnähe haben, in Basel, in Genf oder in Bern, in der Stadt, dann nachher können wir sicher davon ausgehen, dass der Wert erhalten bleibt. Wenn wir jetzt aber das Stockwerkeigentum auf dem Land nehmen, dann ist die Gefahr natürlich auch da, dass der Immobilienwert nach oben geht.
Und Immobilien hat ja auch ein Haus, hat immer auch den Nachteil, das Geld ist irgendwie gebunden.
Richtig, das Geld ist gebunden. Man muss sich bewusst sein, dass wenn man Geld in eine Immobilie steckt, dass man das nicht einfach von heute auf morgen verkaufen kann. Das heisst, wenn ich in 5 Jahren plötzlich Geld brauche, dann kann ich nicht einfach einen Ziegel rausbrechen und in die Migros posten gehen mit dem, sondern man muss wahrscheinlich einen längeren Prozess in Kauf nehmen, bis man die Immobilie auch wieder verkauft hat.
Wenn ihr jetzt trotzdem aber müsst eine Einschätzung machen, wie beim Gold, ist in dem Sinn eine sichere Anlage vom Geld in einem Haus, in einer Eigentumswohnung, ist das zu empfehlen?
Ja, also auch da wieder als Beimischung, gerade bei einer Geldentwertung, wenn man also Inflation erwarten tut, dann sind Immobilien sicher ein gewisser Schutz dagegen.
Was ich persönlich lustig gefunden habe, als ich die Schweizerinnen und Schweizer, also die Leute auf der Straße gefragt habe, die sind pragmatisch. Der weitaus meist genannte Tipp auf der Straße, was man im Moment mit dem Geld soll machen, das ist der.
Ja, ich denke, es gibt gar keine Sicherheit. Ich finde, brauchen.
Ausgeben. Sicherheit. Die beste Sicherheit ist das Geld ausgeben.
Das Geld ausgeben, da ist natürlich vor allem eins sicher, das Geld ist dann weg. Jetzt aber nochmal im Ernst, Giulio Vitarelli, zusammenfassend, was empfehlen dir den Leuten, die ihr Geld in den aktuell eher unsicheren Zeiten wollen, sicher parkieren?
Also grundsätzlich empfehle ich, dass man für das eigene Vermögen eine Strategie hat, die langfristig ist und nicht jetzt auf kurzfristige Unsicherheiten so stark reagiert, wie wir jetzt zum Beispiel auch oft sehen bei vielen Leuten. Das heisst, man muss einmal die eigenen Zielsetzungen sortieren. Braucht man Einkommen aus dem Vermögen? Wie lange will ich das Vermögen anlegen? Wie risikobereit bin ich? Und aufgrund von dem eine Strategie definieren, wo man dann in unsicheren Zeiten sicher nicht über Bord werfen soll, sondern behalten soll. Man soll aber in unsicheren Zeiten sicher die unsicheren Anlagen eher untergewichten, das heisst weniger stark investiert sind in denen und die sicheren Anlagen übergewichten, das heisst stärker im eigenen Vermögen vertreten.
Giulio Vitarelli, besten Dank für die Einschätzung.
Der Giulio Vitarelli vom Vermögenszentrum im Gespräch mit der Yvonne Hafner. Und der Giulio Vitarelli übrigens bleibt noch gerade da im Studio. Wenn ihr Fragen habt, was machen mit dem Geld in unsicheren Zeiten, dann könnt ihr uns anrufen. Und zwar auf 0848 434 434. Der Giulio Vitarelli wechselt jetzt gerade schnell ins Studio und nimmt in ein paar Minuten eure Fragen entgegen. Und das macht er bis um 9:30. Nochmal die Nummer 0848 434 434. Das sind Konsumnachrichten mit dem Crispin Zimmermann.
In der Schweiz sterben momentan markant mehr Füchse als sonst. Die Schuld ist der Staupenvirus, der seit 2009 von Österreich her Nadisnabfüchse in verschiedenen Kantonen befällt. Weil der Staupenvirus auch für Hunde tödlich sein kann, sollten Hundehalter den Impfstatus von ihren Vierbeiner kontrollieren, sagt Marcel Falk vom Bundesamt für Veterinärwesen.
Das Risiko ist schon nicht sehr gross, dass sich ein Hund jetzt an einen Fuchs ansteckt, weil Hunde und Füchse meistens keinen Kontakt haben. Aber dennoch, man kann es nicht ausschliessen und darum die Staupenimpfung, das macht sicher Sinn.
Viel leichter sind Staupen von Hund zu Hund übertragbar. Besonders gross ist darum das Risiko, wenn man den Hund ins Ausland, zum Beispiel in der Sommerferien, mitnimmt und dort er mit anderen Hunden in Kontakt kommt. Ein Mensch macht den Staupenvirus nicht, auch Katzen müssen nicht geimpft werden, sagt das BVT. Die Liste der dubiosen Internetseiten ist um eine Adresse grösser. Die Seite www.outlets.de habe gratis Dienstleistungen suggeriert und dann im grossen Stil Rechnungen und Mahnungen in der Höhe von 96 Euro verschickt. Das schreibt das Konsumentenforum KF. Solche Rechnungen von outlets.de soll man auf keinen Fall zahlen, sondern geht direkt in den Papierkorb rühren. Aktuell ist die Internetseite outlets.de nicht mehr aktiv. Laut dem KF würden sich aber immer noch Konsumentinnen und Konsumenten beschweren, dass sie solche Rechnungen und Mahnungen überkommen.
Gut möglich, dass auch euch zwischendurch passiert, dass ihr etwas vergessen. Und jetzt gibt es da so Computerspiele, die versprechen, dass man bei diesem Problem helfen kann. Hirntraining, Hirnjogging oder ähnlich heisst das dann, wenn man die regelmässig spielen, so sagt es jedenfalls die Werbung, dann kann man die Leistung vom Hirn verbessern. Der Guido Berger, Technologiefachmann von dieser Seite, ist da bei mir im Studio. Zuerst einmal für die, die noch nie so ein Spiel gespielt haben, was macht man da genau?
Da löst man verschiedene Aufgaben. Es werden einem zum Beispiel ein paar Wörter angezeigt. Die muss man sich dann merken. Dann verschwinden die Wörter und man muss auflisten, aufschreiben, welche einem noch einfallen. Eine andere Übung wäre, man schaut ein Haus an und dort laufen gleichzeitig Leute rein und raus. Und man muss immer mitzählen, wie viele sind jetzt eigentlich in diesem Haus. Und das ist dann passiert alles gleichzeitig, also es ist nicht ganz leicht. Und dann zeigt einem das Spiel dann so Diagramme an, wo man sieht, ob man seine Leistung gesteigert hat über die Zeit zum Beispiel. Man kann jedes Mal, wenn man so Übungen gemacht hat, so einen schönen Stempel in einen Kalender reinmachen. Also das Spiel versucht einem auch so ein bisschen zu motivieren, die Aufgabe dann wirklich täglich zu lösen, also regelmässig zu trainieren. Das ist mittlerweile eigentlich wirklich ein eigenes Genre geworden. Der Vorreiter, also das Spiel, das sicher mit Abstand am erfolgreichsten ist, was sich am besten verkauft, heisst Dr. Kawashimas Gehirnjogging.
Und wie funktioniert das? Verbessert es die Fähigkeiten vom Hirn?
Das habe ich den Dr. Martin Meyer gefragt. Er ist Forschungsleiter am Institut für Neuropsychologie von der Universität Zürich. Und er hat das erste Mal gesagt, ja, jede Art von Training verbessert halt das, wo man da trainiert.
Natürlich liegt es in der Natur der Dinge, dass man durch ein Training immer eine Verbesserung erreicht. Und wenn Sie spezifisch etwas trainieren, zum Beispiel das Gedächtnis, dann erzielen Sie selbstverständlich auch Verbesserungen im Gedächtnistraining. Unabhängig vom Alter, unabhängig vom Geschlecht funktioniert das, allerdings natürlich abhängig von der Intensität. Auch da ist klar, je mehr Sie trainieren, desto mehr Fortschritte können Sie auch verzeichnen.
Da tut sich bei mir die Frage auf, was heisst denn konkret mehr?
Ja, das ist individuell unterschiedlich, das kann man nicht so genau sagen, aber das ist halt wie beim Sport auch. Wenn jemand jeden Tag geht joggen, wird er weiter können rennen, als jemand, der das nur einmal in der Woche macht. Was da noch entscheidend ist, ist, jede Art von Training wirkt. Also, wenn es einem darum geht, das Gedächtnis zu verbessern, dann könnte man eben zum Beispiel so ein Spiel spielen. Man könnte aber eigentlich ganz so gut auch Memory spielen mit den Enkelkindern oder man könnte versuchen, die Postilisten auswendig zu lernen, statt den Zettel mitzunehmen. Also die Spiele haben eine Wirkung. Was aber nicht könnt, das ist ein sogenannter Transfer von dieser Leistung zu erzielen. Also wenn man etwas Bestimmtes trainiert, wie eben zum Beispiel das Gedächtnis, dass dann automatisch auch die Leistungen in einem anderen Bereich besser werden.
Ein Transfereffekt, also im Prinzip eine Verbesserung in anderen geistigen oder kognitiven Funktionen, zum Beispiel auch eine Steigerung der Intelligenz, konnte nicht nachgewiesen werden. Die Effekte bleiben also sehr spezifisch auf eine ganz bestimmte Teilleistung beschränkt und sie sind sehr klein.
Also zum Beispiel, wenn man eben das Gedächtnis trainiert, dann ist es nicht so, dass man dann auch gerade noch automatisch besser im Kopf rechnen wird. Also der Eindruck, der da vielleicht entsteht, wo die Spiele auch so ein bisschen über die Werbung, wo das suggeriert, gefördert wird, dass wenn man regelmäßig so Spiel spielt, dass man nachher intelligenter wäre, also das ist ein Eindruck, der nicht stimmt so.
Also mit anderen Worten, die Spiele halt und ihre Versprechen nicht?
Wenn man das im Sinn von eben ganz allgemein gescheiter werden versteht, dann nicht. Aber es ist ein Training und das, was man dann genau trainiert, das wird auch besser. Also die haben eine kleine Wirkung, wie jede Art von Training. Es ist letztlich auch so ein bisschen eine Frage von der persönlichen Vorliebe, so wie das beim Sport auch ist. Das, was man lieber macht, das macht man dann vielleicht auch häufiger, also da ist man dann eher motiviert. Und weil man dann das eben mehr macht, verbessert das dann auch die entsprechend trainierten Fähigkeiten. Der Martin Meyer von der Uni Zürich schlägt da übrigens noch etwas anderes vor, nämlich Musik. Also Musik hören, aber auch Musik machen oder zu Musik tanzen.
Das wissen wir aus einer Fülle von Studien. Also wenn Sie überhaupt eine Tätigkeit hervorheben wollen, die sehr starke allgemein gültige Effekte hat, was sozusagen die Verbesserung von Lebensqualität, zum Teil aber auch Intelligenz angeht, dann ist das die Musik.
Also weil eben zum Beispiel beim Tanzen, weil das wirklich einfach ganzen Haufen Regionen im Hirn aktiviert. Die, die mit Hören zu tun haben, die, die mit Schauen zu tun haben, aber eben auch noch die, die irgendwie mit Bewegung zu tun haben. Und dann kommt noch dazu, dass es einem auf einer emotionalen Ebene halt auch anders anspricht, als das jetzt vielleicht eine Rechenübung machen kann.
Wenn ihr trotzdem mal so eine Art Spiel wollt ausprobieren, das mit Computer funktioniert, dann könnt ihr das, ohne dass ihr gerade eins kaufen müsst. Wir haben ein Beispiel verlinkt auf deras1.ch. In jedem vierten Haushalt in der Schweiz lebt ein Katz, in jedem zehnten ein Hund oder irgendein exotischer Fisch. Und die Hausbesitzer, die geben für ihre Tiere jedes Jahr ganz viel Geld für ganz viele Sachen für Tiere aus. Wir haben ein paar von diesen neuen Sachen, die es für Tiere gibt, unter die Lupe genommen und reden morgen darüber im Espresso. 20 ab 8 hier auf dieser Seite.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.